Das ist auch unsere Schlusssession für heute. Das Ziel der Reise in Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jede Reise führt zu einem Ziel und jeder Ziel bringt als Prozess Frucht hervor. Und ich habe am Ausgang oder am Eingang unseres Seminars gesagt, was du entdeckst am Ende dieser zweiten Lebenshälfte ist, dass du bereits schon längst am Ziel bist. Du bist schon, als du eingestiegen bist in dein Reisevehikel, in deinen Glauben, bist du angekommen. Du bist Kind Gottes. Nochmal dieser Satz, den Paulus so wunderbar prägt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du wirst nicht so eine neue Kreatur, du bist es bereits. Aber natürlich wachsen wir noch, wir müssen reifen. Das ist aber eine Sache, die sollte uns kein Problem bereiten. Gott hat das gute Werk in dir angefangen. Er wird es fortführen, er wird es vollenden. Er ist dein Baumeister, dein Erzieher, dein Leiter. Du bist sicher in seinen Armen. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand, niemand. Jesus oder Paulus schreibt es so wunderbar: Seine Gnadengaben und Berufungen können ihn nie gereuen. Es gereut ihn nie, zu dir ein Ja gesagt zu haben. Er hat dich gefunden, er hat dich an sein Herz gezogen, nicht du ihn. Das ist das Erste, was du begreifen musst und was du in der zweiten Lebenshälfte begreifst. Ich lache immer, wenn Christen sagen: Ja, als ich den Herrn angenommen habe, ich habe, haha, er hat dich gefunden. Du warst tot in deinen Sünden, sagt Paulus. Ein Toter kann nichts machen. Ja? Lazarus hat auch nicht, als er im Grab lag, aus dem Grab rausgerufen:
Jesus, bitte weck mich auf. Ich glaube, dass du das tun kannst.
Der war mausetot. Es war die Entscheidung von Jesus zu sagen: Hier, komm heraus. Oder das verlorene Schaf. Wenn das Schaf verloren ist, manches steht dann irgendwann in der Wildnis und sagt: Ach, Hirte, Hirte, hilf mir, hilf mir. Und das macht der große, große, tolle Hirte. Er lässt die 99 im Gehege, sucht das eine Verlorene. Und was macht er, wenn er es findet, sagt Jesus? Geht er dann hin und sagt: Ach, du armes, kleines Schaf, so schön, dass ich dich gefunden habe. Also ich würde jetzt dringend raten, komm mit mir mit, schließ dich mir an, sag Ja zu mir und dann folg mir schön nach Hause. Was macht der Hirte? Der packt das blöde Schaf, zack, nimmt es auf seine Schulter, das zappelt und rappelt rum und sagt: So, du dummes Vieh, jetzt geht's ab nach Hause. Ne? Und dann trägt er dich nach Hause zur Herde. Und das hat er mit dir und mir gemacht. Ich war ein dummes, blödes Schaf. Ich wollte nichts, ich wollte nicht zu ihm, aber er hat mich gefunden und er hat mich geschnappt und nach Hause getragen. Und dann kapierst du langsam, dass zu Hause am besten, am schönsten ist. Und er sorgt dafür, dass du in der Herde bleibst. Halleluja, das ist frohe Botschaft. Wir Christen sollten erlöster aussehen. Und das ist eine frohe Botschaft. Wir sind angekommen, wir sind in Christus, wir sind neu geworden. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und er hat das gute Werk angefangen, er wird es ganz gewiss vollenden. Und in diesem zweiten Lebensstadium, in der zweiten Lebenshälfte, erkennen wir auch zunehmend, was Jesus meint, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Was eigentlich heißt, aus der Mitte deines Herzens, deines inneren Seins fließen Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen. Und das geschieht völlig mühelos, ohne Worte, ohne Taten. Durch deine schiere Existenz wird Menschen berühren. Menschen werden Christus in dir sehen. Und dieser Satz, den Jesus gesprochen hat: Wer mich sieht, sieht den Vater, wird in der zweiten Lebenshälfte mehr und mehr dein Satz sein. Wo du damit, ich stehe jeden Morgen auf und sage: Papa, wer mich sieht, soll heute dich sehen. Ich rechne damit. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht vollkommen bin in meinem Art, in meinem Sein, vollkommen in seinen Augen auf jeden Fall, aber ich mache mir da keine Sorgen über meine schrägen Attitüden, die ich immer noch habe. Ich gehe in den Alltag hinaus und dort begegnen mir Menschen, die mir Zeugnis geben, dass sie etwas in mir sehen, was anders ist. Ich werde euch nachher da auch eine Story erzählen. Aber das Leben Gottes strömt immer mehr aus uns, weil wir uns unserer göttlichen DNA bewusst werden. Wir sind in unserer tiefsten DNA göttlich. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Bild Gottes. Auch wenn du nicht so aussiehst. Habt ihr gewusst, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist? Im Himmel gibt es keine Klingel, wo Jesus Christus draufsteht. Ne? Christus ist so etwas wie eine Dienstbezeichnung oder eine Beschreibung dessen, wer Jesus von Nazareth war. Er war der Gesalbte. Gesalbt in der Gestalt, dass die ganze Fülle der Gottheit in dem Menschen Jesus von Nazareth Gestalt angenommen hat, gelebt hat, präsent war, gegenwärtig war. Und du bist der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Jesus. Gott hat dasselbe mit dir auch gemacht. Auch du bist Christus. Du bist Christus. Ich habe da, wie gesagt, dieses Jahr ein Seminar in den Start gebracht, das heißt In Christus, wo wir über diese Thematik ganz intensiv gelehrt haben. Und das hat mich selber nochmal so tief berührt, was es heißt. Paulus redet 94 Mal davon, in Christus, in Christus, in Christus. Er redet mehr vom Christus als von Jesus. Christus ist das viel größer als Jesus. Und in Jesus sind wir alle in Christus. Schauen wir mal einen Vers an, der das so wunderbar sagt. Denn welche er zuvor ersehen hat, Gott hat dich schon lange vorher gesehen, bevor es dich gab. Hat er dich schon konstruiert, gebaut und erdacht. Die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, des ewigen Christus. Christus ist gewissermaßen die Blaupause, die Masterkopie dessen, was wir sein werden, wenn Gott mit uns fertig ist. Nochmal, wir sollen gleich sein dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist auf dem Weg, ein Ebenbild Christi zu sein, in den Augen Gottes bist du es sogar schon. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein älterer Bruder. In Jesus Christus zeigt uns Gott, was er mit uns vorhat und machen möchte. Und darum sagt Jesus eigentlich auch, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zurück in den Vater. Und so verändert in der zweiten Lebenshälfte, wenn wir das begreifen langsam immer mehr, und das braucht Zeit, sich auch unsere Position von wir vor dem Thron zu wir auf dem Thron. Von Gott da oben und wir da unten zu wir bei Gott. Paulus sagt, wir sind schon jetzt versetzt in die himmlischen Örter in Christus Jesus. Wir sitzen mit ihm schon jetzt auf seinem Thron. Wir vergessen, dass die ganze Gottheit bereits in uns lebt, Raum genommen hat und dass sie nur darauf wartet, dass wir in Demut zur Seite treten und sagen, Papa, mach mal. Dass die Gottheit in dir Wohnung genommen hat, hat auch nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun, dass du so würdig bist, sondern Gott hat sich entschlossen, in dir Wohnung zu nehmen. Mit seiner ganzen Fülle lebt er in dir, wie er in Christus gelebt hat. Und er möchte durch dich, der du ein zerbrochenes Gefäß hast, bist, hinaus in die Welt wirken, dass Menschen Christus und den Vater in dir sehen. Ich habe das gestern schon mal kurz angedeutet, da gibt es so eine tolle Aufzählung, dass ihr mal von der Bibel her seht, wen Gott alles so erwählt hat. Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv und feige, David war ein mörderischer Ehebrecher, Noah betrank sich, Jona lief Gott weg, Paulus war ein Mörder, Mirjam eine Tratschtante. Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus, wie ich schon sagte, war tot. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Er hat dich nicht berufen und zu seinem Kind gemacht, weil du so qualifiziert bist, sondern er hat es gemacht, weil er dich qualifizieren möchte. Und das ist der Prozess, den wir jetzt hier, darum leben wir als Christen, um qualifiziert zu werden, nicht für den Himmel, sondern um vorbereitet zu werden Du bist schon längst im Himmel, du bist schon angekommen. Du sollst nur begreifen, wer du wirklich bist und verstehen, wer du wirklich bist. Das ist unser Job hier, darum leben wir. Und wir leben, um Gnade zu erfahren, wir leben, um Liebe zu erfahren. Wir erleben zu erfahren, dass Gott uns liebt, trotz unserer Zerbrochenheit. Und Gott hofft und wünscht sich, dass wir genau diese Liebe, die wir vom Vater Tag ein Tag aus erfahren, auch unserem Nächsten geben. Dass wir einander auch so lieben, einander vergeben. Darum hat Jesus so über die Feindesliebe gesprochen, über die Nächstenliebe. Das ist das, wo wir Christen noch ganz, ganz viel zu lernen haben. Warum die Welt noch so wenig von uns sieht. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sie erschafft es. Er erschafft das Liebenswerte in dir. Und keiner ist ein zu schwerer Fall hier, auch im Raum nicht. Und Gott tut dies nicht von außen nach innen, indem er auf seinem heiligen Berg oben steht und sagt, Kind, komm zu mir herauf. Sondern er ist heruntergekommen zu dir, hat in dir Wohnung genommen. Er hat in deiner Zerbrochenheit Wohnung genommen, um aus dir herauszustrahlen und zu scheinen. Ich möchte dir nochmal fragen, weißt du, wer du in den Augen Gottes bist? Und je mehr du das durch Erfahrung lernst, umso mehr wird es dich verändern und wird sein Leben, seine Existenz aus dir herausstrahlen. Menschen werden Gott in dir sehen. Wir Christen leben oft wie der junge Räuber. Kennt ihr das, die Geschichte, nicht wie bei Räubers? Oder habt ihr schon mal Eddie Murphys Die Glücksritter gesehen? Beide Geschichten sind ein bisschen ähnlich. Die Wie bei Räubers erzählt von einem jungen Räuberjungen, den der König in seine Familie aufnimmt und er führt ihn ein in den Palast und der Junge ist erstaunt über den Reichtum, die Menge an Essen, allem, was es da gibt. Und er stopft sich die Taschen voll beim Mittagstisch. Und der Vater sagt ihm, hey, du, das gehört alles dir, du brauchst hier nichts reinstopfen. Er braucht Wochen und Monate, bis er das kapiert, dass ihm das alles gehört. Wer den Film Eddie Murphy, Die Glücksritter, mal gesehen hat, da schließen zwei Milliardäre eine Wette ab und holen so einen Penner von der Straße, ist der Eddie Murphy, und wollen beweisen, dass sich so einer nie ändert. Und dann wird er in ein Herrschaftshaus gebracht und sagen, das ist jetzt dein Haus, das ist dein Diener. Und dann sieht er da so einen Zigarrenhumidor und dann stopft er sich die Zigarren rein. Da sieht er eine tolle Vase, die stopft er da rein. Da sieht er ein paar Briefmarken, die stopft er. Und die sagen, hey, das gehört alles dir. Du beklaust dich doch selber. Es ist alles dein Eigentum. Und er braucht auch Wochen, bis er das kapiert, dass das alles ihm gehört. Und uns geht es genauso als Christen. Wir sind immer noch Bettler in unserem Herzen, in unserem Innern. Wir leben immer noch wie Bettler. Wir sind immer noch in dem Muster, er, der Herr, da oben, wir da unten. Aber Gott sagt, hey, du sitzt mit mir auf meinem Thron, als mein Kind. Du bist in mir, in meinem Hause, du bist königlichen Geblüts. Und das müssen wir langsam lernen und begreifen. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig, den Jesus geprägt hat. Da haben wir es nochmal, das Buch Wie bei Räuber, das kann ich euch sehr empfehlen. Oder hier Eddie Murphy, Die Glücksritter. Nochmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Sag das mal für dich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Mach das mal immer wieder, versuch das mal so, wenn du alleine bist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und lass es auch zu, dass etwas in dir aufschreit. Was? Mich? Niemals. Glaub es. Römer 11, 29, nochmal, denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufung nie. Er ist eben nicht ein Mensch, der sagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mit dir nichts anfangen. Er weiß ganz genau, wen er sich erwählt hat. Er wusste, wen er sich mit dem Volk Israel erwählt hat. Und er wusste, dass Israel wieder und wieder abfallen würde. Aber er sagt, ich bin stark genug für dich, Israel. Und er ist stark genug für dich. Das sind die Dinge, die am Ende der zweiten oder am Ende der ersten Lebenshälfte, wenn wir die Transferkrisen durchschritten haben, langsam in uns Raum gewinnt, wer wir wirklich sind. Wir haben uns angewöhnt, in Jesus etwas Besonderes und Unerreichbares zu sehen. Wir haben eine Jesus-Religion kreiert. Wir erheben ihn, wir beten ihn an, wir haben ihn zum König erhoben, was ja alles in sich richtig ist. Aber wir haben ihn so weit von uns weggeschoben, dass wir nicht mehr auf die Idee kommen, dass er unser Ebenbild ist. Weißt du, dass Jesus niemals gesagt hat, betet mich an, aber hat gesagt, folgt mir nach. Wisst ihr, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten? Vater unser. Wisst ihr, wie oft wir zu Jesus beten? Der Vater kommt oft so selten vor. Wie viele Lieder wir zu Jesus singen und wie wenig wir zum Vater singen. Gott hat kein Problem damit, überhaupt nicht. Aber da ist etwas in uns verschoben. Und dadurch, dass wir Jesus so weit von uns weggeschoben haben, ihm zum König und zum Herrscher und zum omnipotenten Herrscher gemacht haben, kommen wir nicht mehr auf die Idee zu erkennen, er ist dein älterer Bruder, er ist dein Ebenbild. Du sollst in sein Ebenbild gestaltet sein. Er hat gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und ihr nehmt jetzt meinen Platz hier auf dieser Erde ein. Ihr seid Christus. Darum sind wir der Leib Christi, die Arme, die Beine, die Hände Christi. Und das kannst du nicht von ihm trennen, wir sind eins mit ihm. Vielleicht haben wir mal die Chance, hier dieses Seminar in Christus zu machen. Das ist so wichtig zu verstehen, wer wir in Christus sind, was es heißt, in Christus zu sein, und dass wir Christus sind, der Leib Christi. Paulus sagt es selber, wir können das nicht voneinander trennen. Und auch das begreifen wir langsam immer mehr in der zweiten Lebenshälfte, unsere göttliche Identität. Schauen wir mal ein paar Verse an. Johannes 14, 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und jetzt kommt's. Ihr in mir und ich in euch. Wir wohnen in der göttlichen Familie ineinander. Wir sitzen mit der Trinität an einem Tisch. Das ist deine Berufung. Das ist deine Position. Und das ist interessant, an jenem Tag werdet ihr erkennen, das Wort erkennen im Hebräischen heißt Yada. Und das hat eigentlich etwas mit Geschlechtsverkehr zu tun. Huch, Uwe. Abraham erkannte sein Weib, Jakob erkannte sein Weib, erkennen. Es ist nicht ein intellektuelles Erkennen, sondern es ist ein Erkennen auf der tiefsten emotionalen Ebene, das meint Jesus damit. An jenem Tag werdet ihr zutiefst emotional innerlich erkennen. Es ist eine Erkenntnis, die du ganz schwer wörtlich beschreiben kannst. Entschuldige, wenn ich so direkt bin, aber wenn du mit deinem Ehepartner Geschlechtsverkehr hast und wolltest es jemand anderem erzählen, dann müsstest du irgendwann sagen, das kann ich dir nicht erzählen. Das musst du erleben. Ja, stimmt doch, ne? Es gibt Dinge, die wir erleben, die kannst du nicht erklären. Amen. Da kannst du sagen, das musst du nur erleben. Oder ich kann in einem tollen Restaurant sein, in einem super Essen essen und ich kann dir erzählen, wie toll es ist, aber am Ende musst du es doch selber geschmeckt haben. Und das ist es, wenn Gott vom Erkennen redet. Er möchte, dass du es erfährst. An jenem Tag werdet ihr erfahren, dass ich Jesus in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. 2. Petrus 1,4, durch diese Macht habt ihr auch die kostbaren und größten Zusagen bekommen. Er, der Vater, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Hey, 2. Lebenshälfte, du begreifst, wer du wirklich bist in Christus. Trotz deiner Gebrochenheit, trotz deiner Ecken und Kanten. Und dann nochmal Johannes 14, 12. Ich gehe zum Vater und ihr werdet die größeren Werke tun, die ich tue, denn ich gehe zum Vater. Jesus sagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben, ich habe euch gezeigt, wer ihr seid, ich gehe zum Vater, jetzt mache ich Platz für euch. Und wir müssen in diese Rolle hineinkommen und sagen, das bin jetzt ich. Ich bin Christus in dieser Welt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Für mich hat es angefangen, Ich habe das vielleicht schon mal erzählt hier. Ich war 2014 mit einer Männergruppe eingeladen nach Norwegen, sie zu coachen und zu begleiten auf so eine Fischertour. Und da kam eines Tages vom Fischfang zurück in unser Blockhaus. Und da sehe ich drei Männer von unserem Team mit einem Bär von einem Mann am Tisch sitzen im Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, ach, störst du nicht, gehst in die Küche, zerlegst deinen Fisch. Und ich merke, wie dieser Mann, der konnte vom Wohnzimmer in die Küche gucken, mich dauernd mustert. Ich dachte, wieso guckt er mich so an? Ich dachte, vielleicht war es unhöflich, mich nicht vorzustellen. Bin rausgegangen und sagte, hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Er hält meine Hand fest, guckt mich an und sagt, excuse me, sir, what is your profession? Entschuldige, mein Herr, was ist dein Beruf? Ich habe gedacht, hä? Was ist das für eine Begrüßung? Wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Dann habe ich nach mir runtergeguckt, habe gesagt, ist irgendwas komisch an mir, ne? Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Und er fragt er, was ist das? Und ich sage, ich bin Priester, I'm a holy man, und habe das Kreuz geschlagen, ich bin ein heiliger Mann. Und anstatt zu lachen, sagt er zu mir, God has abandoned me, Gott hat mich verlassen, God hates me, he doesn't love me anymore. Und ich wollte gleich loslegen, habe ich gesagt, oh, jetzt ein Opfer, Evangelist Sohn. Ich sage, also ich glaube eine Menge Sachen, aber das glaube ich nicht. In dem Moment in meinem Kopf eine Donnerstimme. Shut up! Halt's Maul. Gott vom Himmel. Lass ihn reden. Allzu oft reden wir, wenn wir nicht gefragt sind. Ne? Wir sollten erst mal zuhören. Und dann erzählte mir seine Story. Dreimal geschieden, vier Geschäfte an die Wand gefahren, Berufsalkoholiker. Und dann sagt er plötzlich, ich möchte euch mein Haus zeigen. Mein Blockhaus war neben unserem Blockhaus, das war kein Blockhaus, das war ein Blockschloss. Ein Riesending. Und wir landen in seiner Bar unten, in seiner Kellerbar. Und er schenkt gleich drei Klare ein. Okay, dem Heiden ein Heide, hau weg. Und dann stehen wir da und dann kommt er plötzlich wieder auf mich zu und sagt, God hates me, God has abandoned me, God loves me anymore, not anymore. Also Gott hasst mich, Gott liebt mich nicht mehr. In dem Moment sagt Gott, Uwe, nimm seinen Kopf, und das war ein Bär von einem Mann, doppelt so breit wie ich, ein Stirnacken, so ein richtiger Wikinger, und sagt, küss ihn auf die Stirn und sag ihm, Papa, hat dich lieb. Und ich habe gedacht, oh Scheiße, wenn der das missversteht. Ja? Und ich habe dann meinen Mut zusammengenommen, habe ihn geküsst auf die Stirn und habe gesagt, Daddy loves you. In dem Moment bricht er weinend zusammen auf meiner Brust. Ich habe den kaum gehalten. Nach gefühlten 10 Minuten kommt sein Kopf hoch. Er guckt mir in die Augen, dann bin ich zutiefst erschrocken. Ein Strahlen, ein Leuchten. Und ich muss nur sagen, in der Zwischenzeit sagt Gott, küss ihn immer wieder auf die Stirn und sag ihm immer wieder, Papa hat dich lieb. Ich habe das immer wieder gemacht. Und dann guckt er mich an, ein Strahlen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und er sagt, Uwe, the moment you entered the house there, I realized that you are a very, very special person. Therefore I asked you, what is your profession? Uwe, in dem Moment, wo du das Haus drüben betreten hast, habe ich gemerkt, du bist eine ganz besondere Person. Deshalb habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Leute, in dem Moment habe ich Rotz und Wasser geheult. Denn es war eine Zeit, in der ich alles andere als geistlich war. Da hat mein Parkinson gerade angefangen, ich habe nicht gewusst, was mit mir los ist. Ich war mit Gott im Hader und im Zweifel. Ich habe in der Zeit wenig Gebetszeit, wenig stille Zeit gehabt. Ich war in einer richtigen Ärgerphase. Und jetzt bekennt dir ein Mensch, dass er quasi Gott in dir gesehen hat. Und im Moment sagt Gott zu mir, Uwe, diesen Satz, wer dich sieht, sieht mich. Und ich habe eins damals auch nicht gemacht. Ich habe mich vor Gott nicht verstellt. Ich habe ihn mit meinem Frust und meinem Ärger konfrontiert. Ich habe ihn mit meiner Schwachheit konfrontiert. Ich war immer ehrlich zu Gott. Und Gott sagt, weißt du, Uwe, das mehr erwarte ich gar nicht. Und wenn du ehrlich bist zu mir, dann kann ich durch dich fließen. Und ich kann vor allem durch deine Zerbrochenheit fließen. Und dieser Mann hat mich gesehen in dir. Nicht deine Vollkommenheit, nicht dein tolles christliches Pastorentum. Ne? Weißt du, wenn du alles unter den Füßen hast und bist erfolgreicher Gemeindeleiter und hast viele bekehrt und dann passiert sowas, dann, was passiert dann oft? Dass wir sagen, naja, Gott, ich meine, du hast mit mir den Hauptgewinn gezogen, kein Wunder, dass das klappt. Ne? Aber da merkst du dann plötzlich, wow, ich habe geheult, wir lagen uns beide in den Armen, wir haben Rotz und Wasser geheult. Und dann sagt Gott, okay Uwe, und jetzt keine norwegische Bibel, keinen norwegischen Alpha-Kurs, kein norwegisches Gemeindeverzeichnis rausziehen, lass ihn jetzt los, ich werde mich um ihn kümmern. Dann haben wir uns verabschiedet, sind gegangen, ich habe seitdem nie mehr was von diesem Mann gehört. Gott hat mir auch ganz klar gezeigt, tauscht keine Adressen aus. Ist krass, aber dieses Erlebnis hat mich völlig verändert. Ich habe von dem Tag an gewusst, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich habe seitdem die unglaublichsten Dinge erlebt in dieser Hinsicht. Und das ist das, was die Urchristenheit Theosis genannt hat, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius von Alexandria, einer der ganz großen Kirchenväter, hat gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Und das heißt nicht, dass wir Gottes Position einnehmen, sondern dass wir in die Familie Gottes hineingenommen sind. Jesus hatte das begriffen als Mensch und sprengte wie so oft die geistliche Fasskraft der Frommen. In Johannes 15, in Johannes 10, 33 lesen wir, wo er sagte, ich bin Gottes Sohn. Da haben sie gleich gewütet, die Frommen, und wollten ihn steinigen. Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht wütend, die Juden, sondern wegen Gotteslästerung. Du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Und jetzt haut ihnen Jesus den Schriftgelehrten ihre eigene Schrift um die Ohren. Ich liebe das. Steht in eurem Gesetz nicht auch der Satz, Psalm 82, 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie denen alle Gesichtszüge entgleist sind, den Schriftgelehrten. Wo steht es? Und es steht in der Bibel, ihr seid Götter. Wenn er also diejenigen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lästerst Gott, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Diesen Vers solltest du lesen und lesen, lesen. Du bist göttlich. Deine tiefste DNA ist göttlich. Du gehörst ins Haus Gottes, zur Familie Gottes. Du sitzt mit deinem Vater am Tisch und am Thron. Und mit dieser Identität geh raus in die Welt und scheine. Nicht verkrampft, nicht irgendwie frommes Gebrösel, sondern sei einfach, der du bist. Liebe deinen Nächsten. Bitte Gott jeden Tag, dir Chancen zu geben, einen anderen Menschen zu lieben, die Liebe Gottes zu leben. Ich habe euch ja einige Geschichten erzählt. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Gottes Liebe sichtbar machen können. Und das ist das, was wir in der zweiten Lebenshälfte mehr und mehr begreifen. Hier geht es um das Herzensverständnis unserer eigentlichen Identität, unserer königlichen und göttlichen Würde, die uns seit der neuen Geburt geschenkt worden ist. Denk nochmal an das Räuberkind und seine neue DNA oder Identität. Als ihn der König adoptierte, war er königlich, auch wenn er es noch gar nicht kapieren konnte. Uns geht es genauso, wir kapieren noch gar nicht, wer wir wirklich sind. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und hier geht es nicht um abgehobene philosophisch-theologische Gedankenspiele. Es geht darum, was macht diese Erkenntnis mit deinem täglichen Leben? Ja? Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Schau dir mal dieses Bild an. Das ist Michael Belk, ein US-amerikanischer Starfotograf, der macht unglaublich krasse Jesusbilder. Google mal Michael Belk, da kannst du seine ganze Bildersammlung sehen. Ich liebe dieses Bild, dieser Mann, der im Spiegel guckt. Und was sieht er? Christus. Und das ist das, wie es uns geht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn dieser Satz wahr ist, dann darf und soll ich damit rechnen, dass die ganze Trinität in mir lebt und aus mir scheint. Egal wie schwach oder wie stark du gerade bist, Gott möchte aus dir scheinen. Er wartet nicht, bis dein Frömmigkeitslevel 90% erreicht hat. Auch wenn du gerade mal bei 10 oder 15% bist, scheint er aus dir. Und je mehr du das erlebst, umso zerbrochener wirst du, demütiger wirst du und erkennst, das bin nicht ich, es ist er. Stolz ist kein Thema mehr für dich. Da gibt es einen Vers im Galaterbrief, der ist auch so toll und sagt es so super. Galater 2, 20, 21. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in meinem Körper, und jetzt kommt es, wo so oft in vielen Bibelübersetzungen schlecht übersetzt ist, das lebe ich in dem Glauben, viele übersetzen an, aber wirklich steht hier im Grundtext, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat, sich selbst für mich hingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz, also durch mich die Gerechtigkeit kommt, ist Christus vergeblich gestorben. Dein Glaube? Nein. Sein Glaube. Du lebst aus seinem Glauben, aus seiner Gerechtigkeit, aus seiner Vollkommenheit. Er hat alles für dich getan. Du musst es nur annehmen. Das ist die gute Botschaft im täglichen Leben. Nicht wie würdig du bist, sondern ob du es einfach glaubst und erwartest. Und ich kann den Protest der Besorgten hören, dass Uwe, das leistet doch geistlicher Trägheit in Vorschub. Das Gegenteil ist der Fall. Gott weiß, dass dich nur Gnade wirklich verändert und nicht Zwang, nicht Angst und nicht Einschüchterung. Nochmal, warum hat Gott die ganzen Chaoten erwählt? Gestern kam eine liebe, goldige Schwester, ich hätte sie abküssen können, sie mir sagt, Uwe, oh, ich habe immer gedacht, David wäre so ein Superman, so ein Held. Ne? Wir haben die Männer und Frauen Gottes auf so ein Podest gestellt und so erhaben und erhoben. Das waren sie nie. Die waren Menschen wie du und ich, mit ihren Ecken und Kanten wie du und ich. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Gott sucht nicht das Liebenswerte, er erschafft das Liebenswerte, auch in dir. Du bist kein Mister oder Mrs. Unmöglich für Gott. Und nichts ehrt und freut ihn mehr, wenn du in deiner Zerbrochenheit ihm vertraust und sagst, Papa, ich habe jetzt heute Morgen nicht mehr anzubieten als das, wo ich gerade stehe, aber bitte nimm mich und gebrauch mich. Und er wird dich gebrauchen. Rechne damit. Und das wird dir Mut machen und Freude machen. Und es wird dir Mut machen und Freude machen, noch mehr mit ihm zu wagen. Und es wird dir Kraft und Freude geben, zu überwinden, was dich vielleicht noch gefangen hält. Aber das geschieht dann aus Liebe, aus Dankbarkeit und nicht aus Angst, aus Einschüchterung und Furcht. Ich habe in den letzten 8 Jahren diese Lektion mehr und mehr gelernt und es war oft hart. Und ich bin immer noch am Erfahren, wie mächtig er in meiner Schwachheit ist. Und wie er oft gerade da, wo ich am wenigsten drauf habe, am meisten tut für mich. Ich habe jetzt auch, wo mir Gott gesagt hat, fang diesen Dienst an, da ich so, Mensch, ich brauche ein Video-Equipment und brauche technisches Equipment und so weiter und so fort. Und Gott sagt, hey, my will is my bill, mein Wille ist meine Rechnung. Und ich habe dann niemandem groß was erzählt. Ich habe nur mal kurz so gesagt, dass ich da was vorhab. Und wenn es Leute gibt, die mich unterstützen möchten, dann sollen sie mir schreiben. Ich gebe dann meine Kontonummer aus. Ich habe kein Trara-Tam-Tam gemacht. Es kamen innerhalb weniger Tage 6.000 Euro zusammen. Mehr, als ich in den kühnsten Träumen erwartet hätte. Ich konnte die gesamte technische Ausrüstung kaufen. Und das ist das, wo du manchmal denkst, bin ich jetzt gut drauf? Wenn ich jetzt bete, wird Gott mich hören? Und Gott sagt, hey, hör auf, so zu denken. Wenn ich zu dir was sage, dann werde ich auch dafür sorgen. Und hey, du hast einen Papa im Himmel, der dich unendlich lieb hat, der genau weiß, was du brauchst, der für dich da ist. Wir haben eine Gemeindekrise gehabt vor einigen Jahren, wo wir fast am Rand waren finanziell. Und da war auch mein Glaube weg gewesen. Und Gott hat gesagt, hey, vertrau mir. Und innerhalb von 1,5 Monaten kamen 130.000 Euro an Spenden rein. Und das ganze Thema finanzielle Krise war vom Tisch. Von Menschen, die ich nie gekannt habe, Da hat ein Geschäftsehepaar aus Frankreich, Südfrankreich, mir geschrieben: Uwe, wir hören seit 20 Jahren deine Predigten im Internet. Wir wollten immer mal was geben, weil du hast uns mit deinen Predigten geistig den Arsch gerettet. So haben sie es geschrieben. Und die haben 20.000 Euro überwiesen. Die Leute nie gesehen, nie im Leben persönlich getroffen. Aber das ist das, was Gott macht und was nicht du machst. Und es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Ich sage dir was Krasses, hör auf, dir jeden Morgen den frommen Fieberthermometer in den Hintern zu rammen und deine Betriebstemperatur zu messen. Ist es gut? Sondern komm so, wie du bist, zum Papa und sag, das ist meine Temperatur, die ist ein bisschen gering heute Morgen, aber gebrauch mich. Und das ist das, wo der Vater sagt, oh, endlich ein Gläubiger, endlich jemand, der glaubt, dass ich in ihm lebe und Gerechtigkeit in ihm bin. Und dann wird er durch dich Geschichte schreiben. Und das wird dich nicht stolz machen. Es macht dich nicht, im Gegenteil, es macht dich immer demütiger, immer sanftmütiger. Du wirst immer demütiger, weil du wirst auch nicht mehr arrogant. Das ist, irgendwo ist es weg. Du freust dich nur noch und freust dich und freust dich. Und ehe du es merkst, veränderst du dich selbst immer mehr. Und das ist dann die Heiligung, die er in dir bewirkt. In der zweiten Lebenshälfte musst du auch nicht mehr verkrampft evangelisieren. Ich mache das schon lange nicht mehr. Ich sage, Herr, da bin ich, gebrauch mich. Und manchmal ist es nur dran, in einem menschlichen Leben ein Samenkorn reinzusehen. Du musst nicht immer zum finalen Rettungsschuss kommen. Wir meinen immer, wir müssen jetzt zum finalen Rettungsschuss kommen. Boom. Es ist nicht so. Wer kennt das Lied? Ich glaube, es ist von Manfred Siebert. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe, Amen, super, hier gibt es noch einige, die Oldies kennen. Oldies but Goldies, ne? Ja, und das ist es, sei dieser kleine Stein, ins Wasser fällt ein Stein ganz heimisch, still und leise. Ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Du weißt nicht, was ein Becher kalten Wassers, wie Jesus sagt, im Leben eines Menschen auslösen kann. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Vor 3 Wochen bin ich aus dem Gemeindezentrum kurz rausgegangen an mein Auto und da steht ein Mann im Rollstuhl. Er guckt mich an und sagt, hallo Uwe. Ich dachte, huch, woher kennt er mich? Er hat gesagt, ich kenne dich. Ich sage, ja, aber ich kenne dich nicht. Er sagte, ich weiß sogar, wo du gewohnt hast, als du noch bei deinen Eltern warst. Dann hat er mir Sachen aus meinem Leben gesagt, die kein Mensch wissen konnte. Und ich sage, sag mal, bist du von der Stasi oder... Und dann sagt er mir, nee, ich kenn's mich nicht, ich bin der Tommy. Das war mein alter Freund, mit dem ich damals um die Häuser gezogen bin. Und er hat einen Schlaganfall gehabt vor 6 Jahren, hat total abgenommen, das war ein Bär von einem Mann, ich habe den nicht mehr erkannt. Dann sagt er, Uwe, vor 6 Jahren habe ich mich daran erinnert, damals, als wir auseinandergegangen sind mit unserer Freundschaft, bist du gerade Christ geworden. Das ist 40 Jahre her. Ich habe das nie verstanden, einen Schritt. Und dann habe ich vor 6 Jahren, habe ich dich mal gegoogelt. Und dann habe ich mir deine Predigten angehört. Und jetzt bin ich hierher gekommen, mal euren Gottesdienst zu sehen. Und wir bauen jetzt langsam wieder Kontakt auf. 40 Jahre. 40 Jahre. Und da habe ich auch wieder gedacht, wow, das ist so krass. Hey, Damals habe ich nur so ganz wenig erzählt über das, was ich auch als an Glauben erfahren habe. Das war nicht viel. Und wir haben uns getrennt. Ich sage dir eins, gib niemals einen Menschen auf. Niemals. Gott kommt mit allen zum Ziel. Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Das Wort ziehen heißt Hilkeo und das heißt schleifen. Richtig. Oh. Gott ist größer, als du denkst. Jesus sagt nicht umsonst, der Becher kalten Wassers wird nicht unvergolten bleiben. Er strahlt aus dir zu den Menschen. Lieb einfach, lieb einfach. Ich möchte noch kurz schließen mit einem Satz von Sequenz von Anselm Grün. Das hat mich sehr berührt. Das ist das Ziel auch in der zweiten Lebenshälfte. Sanftmut. Günther hat es gestern so schön gesagt, Jesus hat es gesagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Sanftmut, keine geistliche Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht moralisieren, nicht das Angstmachen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn erkennen. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wer mich sieht, sieht den Vater und Christus. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen, Christen, sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die Christus gemäß ist. Das ist das geistige Leben in der zweiten Lebenshälfte, in das wir langsam hineinwachsen, zu dem ich euch einladen möchte. Ein Leben, von dem Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, es sogar Freude macht, eben weil ich mich nicht mehr mühsam, fromm nach vorne bewegen muss und andere überreden muss, sondern weil Christus aus mir scheint und strahlt und ich immer mehr erleben kann, wie er durch mich wirkt. Ich möchte noch einen Satz zitieren von Mutter Teresa. Sie sagte mal, anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Amen. Wenn ihr Interesse habt, da habt ihr die Kontaktdaten.